Hallo Lutz.
Hallo Simon.
Und damit herzlich willkommen zur dritten Episode von Die Zeit.
Schön, dass ihr alle da seid.
Und bevor wir jetzt gleich loslegen, hier noch ein kleiner Infoblock. Wenn ihr die Lieder zu unseren Episoden hören wollt, schaut mal vorbei auf liedzeit-podcast.de. Da gibt es alle Lieder in drei verschiedenen Playlists, unter anderem für Deezer, Spotify und YouTube. Wenn ihr alle Infos zur Folge haben wollt, gibt es auch auf der Webseite. Genau, und wir haben noch Feedback bekommen für die letzte Episode, der Punkt Tuberkulose. Tuberkulose ist natürlich nach wie vor noch gefährlich. Und wie wir darauf hingewiesen wurden, Tuberkulose ist vor allem in Osteuropa eine ja nicht zu unterschätzender Gefahrenfaktor. Und ja, gerade in Zeiten von Corona ist die Lungenkrankheit auch nicht zu unterschätzen. So, und an der Stelle haben wir den Infoblock. Und jetzt würde ich sagen, Lutz, gehen wir zum Thema über.
Wir hatten ja in der ersten Folge was Street-Art-mäßiges, hatten in der zweiten Folge jetzt was Weihnachtliches und wir befinden uns ja immer noch in der Vorweihnachtszeit, Adventszeit, Stille und vor allem viele Menschen nutzen ja auch diese Adventszeit, um in sich zu gehen und einfach mal die Seele baumeln zu lassen und sich viel mit sich selbst zu beschäftigen. Und da kommt natürlich auch ganz viel Künstlerisches dabei raus. Also viele Menschen schreiben ein Buch, schreiben ein Gedicht zusammen mit Plätzchen und einem Tee und sitzen vor dem Kamin und schreiben einfach vor sich hin. Genau, und heute habe ich ein Kunstthema rausgesucht.
Ein Kunstthema?
Ja, ein Kunstthema.
Bob Ross.
Bob Ross wäre natürlich sehr witzig, aber Bob Ross, glaube ich, wurde nie vertont. A little bit of this.
A little bit of that.
And a little happy cloud. Und nein, es geht heute um ein Gedicht tatsächlich, was vertont worden ist. Und diese Vertonung möchte ich dir und euch heute vorstellen.
Okay, ich bin gespannt.
Genau, indem ihr könnt es euch jetzt anhören und wir springen auch rein. So, wir haben uns jetzt einmal 8 Minuten lang ein Gedicht angehört. Kommt dir dieses Gedicht irgendwie bekannt vor?
Auf die Gefahr hin, dass ich jetzt wie der letzte Banause klinge. Ich hab echt null Ahnung. Ich hoffe sehr, es ist nicht bekannt.
Also ich sag mal so, es ist eines der bekanntesten Gedichte, die aus Amerika kommen. Es kommt, macht nichts, du kannst dich dafür schämen, macht nichts. Es kommt ungefähr um 1845 rum und ist geschrieben worden von Edgar Allan Poe. Jetzt sag mir aber bitte, dass du den Namen schon mal gehört hast.
Also ich bin zwar vielleicht nicht der Gedichtkenner schlechthin, aber Edgar Allan Poe ist natürlich ein Begriff.
Edgar Allan Poe ist ein Begriff für dich, das ist gut. Ich habe dieses Gedicht rausgesucht, weil ich sowohl die Band als auch das Gedicht wunderschön finde, auch wenn dieses Gedicht an sich sehr düsteres ist. Aber ich finde einfach diese Vertonung mit der Harfe im Hintergrund, finde ich sehr schön. Auch durch den Aufbau des Gedichtes, auch mit diesem musikalischen Aufbau, mit dem immer mehr dramatischen, finde ich einfach sehr gelungen. Wie findest du das Lied an sich?
Also das erste am Anfang habe ich an irgendeinen, kennst du diesen klassischen Märchenaufbau und du hast eine Harfe im Hintergrund. Und ich habe gerade klassisch so an ein Märchen gedacht, das irgendwie erzählt wurde. Ich war ein bisschen fasziniert von der Umsetzung des Gedichtes in das Lied hinein. Das war super gelungen. Und ich war ein bisschen abgelenkt, deswegen konnte ich der Handlung nur bedingt folgen.
Das macht überhaupt nichts. Wir kommen zur Handlung, kommen wir gleich nochmal, ein bisschen expliziter auch. Da gibt es natürlich auch einiges zu erzählen. Ganz kurz zu Edgar Allan Poe. Ich weiß nicht, ob du es weißt, der ist 1809 in Boston geboren worden, ist dann tatsächlich 2 Jahre später, war er schon vollweise, ist dann adoptiert worden und dadurch ist auch sein zweiter Name Allan entstanden. Das ist nämlich der Name von der Adoptivfamilie. Blablabla, Schule und Studium, was die Menschen einfach so machen. Das Einzige, was es wirklich, neben der Tatsache, dass er jede Menge Spielschulden und auch viele Drogen- und Alkoholprobleme hatte, ist eigentlich, dass er mit 1838, also mit 29, seine 13-jährige Cousine geheiratet hat. Was natürlich so ein bisschen awkward ist. Aber ansonsten hat er einfach ab und zu mal was veröffentlicht. Sein Erfolg war immer nur so mäßig. Sein ganz großer Bekanntheitsgrad ist erst nach seinem Tod eingetreten. Und The Raven, das Gedicht, was wir gerade gehört haben, ist im Januar 1845 erschienen im Evening Mirror und war für die damaligen Verhältnisse ein relativ großer Erfolg tatsächlich schon. Und ist auch vielfach abgedruckt worden und er hat es auch selber immer mal wieder vorgetragen, was halt Künstler so machen. Ja, das Gedicht The Raven, also laut Quellen hat er ungefähr 10 Jahre daran geschrieben. The Raven hat 18 Strophen insgesamt. Die wurden jetzt nicht alle besungen. Ich glaube, da fehlen 2 oder 3, aber es hat insgesamt 18 Strophen und 108 Verse.
Okay, krass. Also.
Es ist ein langes Gedicht.
Ja, ich überlege gerade nur, kennst du die Glocke, das Gedicht?
Ja.
Hat das nicht irgendwie 50 Verse oder Strophen?
Ich weiß es nicht.
Also mich würde jetzt interessieren im Kontext dazu, wie lange an diesem Gedicht geschrieben wurde.
Aber das ist natürlich auch mittlerweile eine andere Zeit.
Ja, und klar, schwer vergleichbar
natürlich.
Ist
natürlich auch jeder Mensch hat ja was anderes und eine andere Geschichte.
Es ist ja ein Künstler auch. Das muss man ja, also da darf man sich ja die Zeit nehmen, die man möchte.
Ja, und Kunst liegt natürlich auch immer im Auge des Betrachters. Absolut, ne? Also das ist natürlich, bei Kunst ist natürlich auch so eine der wichtigsten Sachen, dass man es schön finden kann, aber nicht schön finden muss.
Das hast du sehr schön gesagt.
Ja, worum geht's in The Raven? Also, wenn man das jetzt Ganze mal auf ein paar Sätze runterbricht, dann geht's darum, dass der Erzähler seine Frau verloren hat, diese Lenore, und er nachts Trost sucht in alten Büchern. Er liest und liest und liest und ist da ganz happy dran. Und an einem Dezemberabend klopft es auf einmal an der Tür und er denkt sich nichts dabei. Und irgendwann öffnet er aber die Tür bzw. das Fenster und ein Rabe fliegt hinein. Und er assoziiert diesen Raben mit einem Boten aus dem Jenseits. Und dieser Rabe setzt sich hin und Raben können ja auch sprechen.
Ah, jetzt klingelt gerade was bei mir. Es gibt eine Simpsons-Folge, glaube ich, darüber.
Ja, es gibt jede Menge witziger Referenzen, die habe ich auch mal gefunden. Genau, und auf jeden Fall setzt sich dieser Rabe hin. Und dieser Rabe kann nur ein Wort sprechen. Und das ist Nevermore. Also auf Deutsch übersetzt mit Nimmermehr.
Ja.
Da und genau, und dieser Rabe kann nur dieses eine Wort sprechen. Und er denkt sich, okay, wenn dieser Rabe aus dem Jenseits kommt, dann kann ich dem ja Fragen stellen. Und er stellt dem Raben Fragen über, wie schaut mein Seelenheil aus? Wie geht's meiner verstorbenen Frau? Wo ist meine verstorbene Frau? Werde ich sie wiedersehen? Und so weiter und so fort. Der Rabe kann nur ein Wort sprechen und antwortet dementsprechend immer mit Nevermore. Und er verzweifelt langsam daran, dass dieser Rabe einfach immer nur sagt, nein, du wirst sie niemals wiedersehen und flippt irgendwie komplett aus. Und das Ende vom Lied ist quasi, dass er diese Erkenntnis bekommen hat, dass er die Antworten auf diese Fragen niemals bekommen wird und dass er mit diesem Schatten, also in dem Gedicht wird es als Schatten beschrieben, diese Erkenntnis, dass er die nie wieder los wird. Und dieses Gedicht endet auch mit Shall be lifted nevermore.
Ah.
Also, dass er diesen Schatten quasi nie wieder los wird. Soweit zum Inhalt. Jetzt fragt man sich natürlich auch, warum wird denn ein Rabe als Abgesandter aus dem Jenseits interpretiert? Ein Rabe hat, wenn man sich mal ein bisschen schlau macht, ganz viele verschiedene Phasen der Bedeutung, würde ich jetzt mal sagen, durchlebt. Also was würdest du, wenn du einen Raben siehst, dann was denkst du als erstes?
Ich muss tatsächlich gestehen, das Erste, was ich assoziiere, ist eigentlich immer, dass Raben im Kontext des Todes betrachtet werden, also dass sie für den Tod stehen.
Ja, das ist aber eher so, kam eher so im Mittelalter auf. Und das kam natürlich dadurch auf, dass Raben auch Aasfresser sind und dadurch, dass im Mittelalter viele Schlachten waren und die ganzen Leichen rumlagen oder wenn jemand erhängt wurde, die Raben kamen.
Das ist ein sehr weihnachtliches Thema.
Ja, aber es ist ein sehr interessantes Thema.
Das stimmt.
Und das ist das eine, also es ist dieser böse Vogel und vor allem durch das Christentum, was im Mittelalter auch aufgekommen ist, galt der Rabe dann tatsächlich auch als Vorbote von Tod, Unheil und von der Pest unter dem Motto dunkle Schwingen, dunkle Nachricht. Ist aber tatsächlich nicht so. Zum Beispiel in Rom damals war es so, dass der Rabe oft als Orakel gedient hat. Da wurde ein Orakel befragt und wenn der nächste Rabe von links vorbeigeflogen ist, war es schlecht. Wenn er von rechts vorbeigeflogen ist, war es gut. Ist gleich ein Rabenpaar vorbeigeflogen, dann war es das Beste, was dir passieren konnte. Ist ein 6er im Lotto.
Also wie das Orakel Paul bei der WM, nur dass es eben Raben waren.
Richtig. Und ich zum Beispiel denke ganz oft, wenn ich Raben sehe, dann denke ich eher an was Intelligentes. Hat vielleicht auch damit zu tun, wegen meinem Interesse an die nordische Mythologie, wo ja die Raben Hugin und Munin darstellen und für Odin durch die Welt fliegen und alles
angucken. Ja.
Und der Rabe heute, so in dem heutigen Begriff, wenn man jetzt so ein bisschen die Mythologie und die Vergangenheit vorlässt, ist es eher so, man sagt, Raben schwarzer Tag, ihr seid Rabeneltern. Genau, dadurch kam wahrscheinlich auch dieser Bote aus dem Jenseits in dem Gedicht, dadurch kommt wahrscheinlich auch dieses Bild, was der Autor da hat. Genau, so viel zum Raben. Wenn wir uns jetzt mal auf das Gedicht stürzen und uns das Gedicht ein bisschen anschauen. dann fallen uns zwei Sachen auf, neben der Tatsache, dass es sehr lang ist. Und dafür lese ich dir jetzt nochmal kurz die erste Strophe vor. Ja?
Gerne.
Once upon a midnight dreary, while I pondered, weak and weary, over many a quaint and curious volume of forgotten lore, while I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping, a sound of gently rapping, rapping at my chamber door. 'Tis some visitor, I muttered, tapping at my chamber door. Only this and nothing more. Jedes Gedicht hat ja ein Reimschema. Ja. Wenn man jetzt mal hier dieses Reimschema betrachtet, dann hat man das Reimschema A, B, C, B, B, B. Also es ist immer so, dass sich die erste Zeile reimt sich auf nichts, die zweite Zeile reimt sich auf die vierte, fünfte und sechste Zeile und die dritte Zeile steht wieder für sich. Und was auch ganz interessant ist, ist, dass in der ersten Zeile und in der dritten Zeile sich auf nichts reimen, jeweils aber einen Reim in sich drinnen haben. So reimt sich zum Beispiel in der ersten Zeile dreary auf weary und napping auf tapping in der dritten Zeile. Das heißt, wir kommen eigentlich auf ein A, A, B, C, C, B, B, B Format. Klingt total, ich muss sagen, ich fand in der Schule Gedichtanalyse und sowas immer total langweilig.
Ich finde es hochgradig spannend gerade. Ich fand es aber auch furchtbar tatsächlich in der Schule.
Ja genau, in der Schule fand ich es auch furchtbar und ich saß in der Vorbereitung da und habe mir gedacht, Alter, wie krass. Wie denkt sich so jemand aus, dass das auf alle 18 Strophen passt und so weiter und so fort. Ist mega verrückt. Und was auch auffällt, ist, dass die beiden Strophen, die sich auf nichts reimen, also die A- und die C-Zeile, tatsächlich genau eine Silbe länger sind als alle anderen Zeilen. Von der letzten Zeile mal abgesehen. Die sind genau eine Silbe länger. Total abgefreakt.
Jetzt weiß ich, warum er 10 Jahre dran gearbeitet
Richtig.
Hat.
Richtig. Und dann ist halt auch ganz oft dieses nodded, nearly napping, suddenly. Das ist so ganz oft abgehackt so ein bisschen. Einfach beschreibende Wörter, die hintereinander gehangen sind. Und die ganzen B-Zeilen. In allen 18 Strophen, die enden immer auf or. Weil alles reimt sich am Ende auf dieses, was der Rabe immer sagt, dieses Quoth the Raven, nevermore. Und es reimt sich alles auf dieses nevermore.
Heute hätte ich gesagt, er hat einfach schnell gegoogelt. Aber 1800, wann war's?
1845.
1845 ist natürlich, also, mein lieber Scholli.
Genau, und das macht das ganze Gedicht sehr interessant. Für die Leute, die das Gedicht einmal komplett hören wollen, ich empfehle euch, geht mal auf YouTube und hört euch die gelesene Version von Christopher Lee an. Die ist wahnsinnig stark.
Ja, Christopher Lee ist sowieso ein wahnsinnig cooler Schauspieler gewesen. Und ein wahnsinnig guter Sänger auch. Er hat Metal-Musik gemacht. Wusstest du das?
Nein, das wusste ich nicht, aber ich wusste, dass er eine
Verdammt, jetzt habe ich eine Folge zerstört.
Ich wusste nur, dass er eine sehr, sehr gute Stimme hat. Eine sehr tiefe, eine sehr rauchige, auch so ein bisschen.
Die einfach ikonisch, toll
ist. Ja, genau, die einfach ikonisch ist. Und genau, also wenn ihr das Gedicht mal im Ganzen anhören wollt, hört euch mal diese Version an oder lest es euch durch. Es gibt zig Seiten, auf denen das Gedicht zu sehen ist. Genau, und das Ende ist immer kurz. Es ist immer dieses Quoth the Raven, nevermore. Es ist immer ganz kurz, ganz prägnant und jede Folge endet damit. Jetzt habe ich noch ganz kurz was. Warum habe ich jetzt diese Vertonung ausgewählt? Es gibt noch eine andere Vertonung, wobei der Fokus nicht so auf dem Gedicht, sondern mehr auf der Musik liegt. Diese Art von Musik muss man auch mögen, weil es ist so, wenn man auch die Band kennt, also die Band heißt Omnia und Omnia kommt aus den Niederlanden. Offiziell wird sie dem Pagan-Volk zugeordnet und Pagan-Volk oder Pagan-Volk hat sich ja aus dem Volk entwickelt, einfach nur mit mehr Spiritualität, also mit spirituelleren Themen, mehr naturverbundeneren Themen und auch viel mit die Vergangenheit, also alte Götter, alte Sagen. Ich finde diese Mischung einfach aus dieser Harfe und dieses doch eher düstere Gedicht in diese düstere Bühnenatmosphäre gepackt, ergibt ein sehr stimmiges Bild. Und natürlich geht es ja auch darum, euch Musik vorzustellen. Und wenn The Raven ja eher ein Gedicht ist, möchte ich euch auch noch ein bisschen Musik mit auf den Weg geben. Ich möchte euch 3 Lieder noch mit auf den Weg geben. Und zwar, das ist das Lied Earth Warrior, Witch's Brew und Fera Huri. Das sind einfach Lieder, die Band sehr gut beschreiben. Dieses Omnia kommt ja auch aus dem Lateinischen von Omnia Chaos Est, würde man im Deutschen übersetzen mit Alles ist Chaos. Die transportieren ein sehr cooles Gefühl.
Jetzt die Frage, die wahrscheinlich nicht nur mich interessiert, wann und wo hast du sie live gesehen?
Vor 4 Jahren München. Ich glaube, es war das Backstage. ich will, not gonna lie, ich bin mir nicht sicher, okay. Ich glaube, es war das Backstage. Oder das, ich weiß, wie heißt denn das, in der Donnersberger Brücke? das alte Backsteinhaus.
Du meinst das Backsteinhaus. Da waren wir schon mal zusammen drin.
Ja, ich weiß nicht, wie es heißt. Du weißt, was ist ich egal. Meine. Hört euch nochmal das Gedicht an und fühlt euch nochmal ein bisschen rein und genießt euren dritten Advent.
Lutz, das war wahnsinnig spannend und interessant. Du hast uns heute nicht nur ein Lied näher gebracht, sondern vor allem auch Kultur.
Ja, Edgar Allan Poe ist so ein krasser Typ eigentlich gewesen. Der hat so viele Bücher geschrieben und er war einer der ersten, der krasse Horror- und vor allem Detektivgeschichten populär gemacht hat. Der hat auch für viele als Vorbild gedient. Zum Beispiel der Autor, der Sherlock Holmes geschrieben hat, ist tatsächlich von ihm inspiriert worden, um Sherlock Holmes zu schreiben.
Ah, weil das Einzige, an das ich denken werde zukünftig, wenn ich an Edgar Allan Poe denke, dass er seine 13-jährige Nichte, Cousine geheiratet hat.
Ja, bis du dir The Raven einmal als Ganzes durchgelesen hast und feststellen wirst, Alter, er ist so ein Freak gewesen. So ein lyrischer Freak.
Ja, also wirklich tolle Folge.
Bitteschön.
Vielen Dank. So, und bevor wir jetzt aussteigen, wir freuen uns natürlich auf euer Feedback.
Richtig.
Wie immer über die Webseite liedzeit-podcast.de. Schaut mal rein. Wenn ihr Fragen habt, Anmerkungen, Wünsche, meldet euch bei uns. Inspiration natürlich auch, aber dann bitte immer an denjenigen, an den ihr schicken wollt, entweder Lutz oder Simon. Und weißt du, was nächste Woche auf dich zukommt, Lutz?
Ich habe keine Ahnung.
Okay, ich tease mal an. Was hat die niederländische Nationalmannschaft mit japanischen Glühwürmchen, der koreanischen Nationalhymne, Charlie Chaplin und Sean Connery zu tun?
Soll ich raten?
Bitte.
Sie mochten alle Schokolade-Cookies.
Möglich. Das ist schwer zu verifizieren. Allerdings glaube ich, dass eine Nationalhymne keine Schokolade-Cookies mögen kann.
Jeder mag Schokolade-Cookies.
Okay. Naja, die Antwort gibt's nächste Woche.
Bis dann.
Bis dann.